Also ich bedanke mich für die Einladung. Das Thema heute soll sein die Krise der Realwirtschaft mit dem Untertitel bringt die Kritik der kapitalistischen Produktionsweise zur Anschauung. Was es damit auf sich hat, vielleicht erläutern das schon ein paar Vorbemerkungen. Also erstmal ein paar einleitende Bemerkungen zu dem Vortrag. Worum soll es gehen? Diesmal nicht, wie bei anderen Vorträgen in dem Rahmen, um die Krise des Finanzkapitals, sondern um die des sogenannten produktiven Kapitals, das heute angesichts der Krise, der Finanzkrise, die Bezeichnung Realwirtschaft bekommen hat. Also es soll gehen um die Krise derjenigen Unternehmen, die mit Waren, Gütern, Dienstleistungen befasst sind. Und Krise meint zunächst einmal das Wachstum des Reichtums, des Geldreichtums in dieser Gesellschaft, auf das alles ankommt, kommt nicht voran. Ja, es schrumpft sogar. Nach den letzten Berechnungen in dem laufenden Jahr um 6%. Produktion und Absatz von Unternehmen, von manchen, die exportieren, sinkt um 20-30%. Und das nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern weltweit global. Also Weltwirtschaftskrise. Jetzt, das soll die zweite Vorbemerkung sein, hagelt es Kritik an dem Zustand. In den Medien, von Politikern, werden Schuldige daran benannt. Die werden gesucht und benannt. Diesmal vor allem die Banker. Also die Gier der Banker, besonders derjenigen in Amerika, Wall Street, haben das verursacht. Vielleicht auch andere Schuldige, Politiker in Amerika, die den armen Bürgern den Traum vom Eigenheim ermöglichen wollten. Übrigens eine schöne Klarstellung, was im Kapitalismus vorgesehen ist für diese. Jedenfalls kein eigenes Dach über dem Kopf, aber das nur nebenbei. Also es wird nach Schuldigen gesucht, die werden benannt. In früheren Krisen waren das Ölscheichs, die zu hohe Ölpreise verlangt haben, oder die Gewerkschaften, die zu hohe Lohnforderungen gestellt haben, oder die Billiglohnkonkurrenz im Ausland. Nach dem Motto wird gesucht, wenn alle alles richtig gemacht hätten oder umgekehrt, wenn es keine Störenfriede gäbe, dann hätten wir auch keine Krise. Also wenn das Wachstum nicht klappt, dann muss irgendwas falsch gelaufen sein. Wegen den Leuten ist zwar diese Krise notwendig, aber eine Krise insgesamt ist eigentlich nicht notwendig. Also diese Schuldigensuche, ich will auf die einzelnen Argumente jetzt gar nicht eingehen, sondern nur die Logik deutlich machen, ist die Leugnung der Notwendigkeit. Das ist zwar, die Krise liegt an bestimmten Figuren, aber im Prinzip gehört sie nicht zum System. Das ist die eine Besprechung der Krise. Dann gibt es andere Leute, die behaupten genau das Gegenteil, ziemlich abgeklärt und sagen, zum Konjunkturzyklus in dieser Gesellschaft gehört immer mal eine Krise. Also ich erinnere mich noch gut an eine Diskussion im Fernsehen, Talkshow, wie so viele dazu gibt, wo dann ein Unternehmervertreter einfach gesagt hat, was regen Sie sich eigentlich so auf über die Finanzkrise? Also das war unter dem Thema, hat Marx doch recht gehabt, und dann waren so Experten da wie der Geißler oder ähnliche. Und die haben dann diskutiert und dann gesagt, was regen Sie sich eigentlich so auf? Zu jeder Phase, also zu jedem Wirtschaftswachstum gehört auch mal eine Krise. Also die Seite leugnet gar nicht die Krise, sondern hakt sie so ab nach dem Motto, ja, das ist doch selbstverständlich. Auffällig dabei ist natürlich schon das, dass wenn es in dieser Gesellschaft doch so sehr um das Wachstum gehen soll, und jeder sich um das Wachstum bemüht, warum kommt es dann an bestimmten Stellen einfach nicht zustande, sondern die Wirtschaft schrumpft? Das wird darüber erstaunt, dieser Mensch nicht. Genauso wenig über den Tatbestand müsste man ja auch sagen. Was ist das für ein Tatbestand, wo auf der einen Seite die wunderbaren Mittel der Produktion bereitstehen, modernste Fabriken, die dann stillgelegt werden, und auf der anderen Seite die Leute, komme ich später nochmal drauf zu sprechen, Arbeitskräfte, Qualifizierte, auf der anderen Seite brachgelegt werden. Auch überhaupt kein Erstaunen, Erschrecken, keine Überlegung, wie ist das eigentlich zu erklären, was haben wir da vor uns, sondern ganz abgeklärt, naja, das gehört dazu. Eine Krise, ein Konjunktureinbruch, Rezession, das gehört doch zum Wirtschaftswachstum irgendwie dazu. Der Vortrag heute Abend will dagegen zeigen, also ich will mit dem Vortrag zeigen, wie das erfolgreiche Wachstum des Kapitals seine eigene Krise produziert. Also welche Gegensätze in dem Wachstum eingeschlossen sind. Also nicht auch die Perspektive, das sind jetzt Ankündigungen, das will ich ja dann durchführen, nicht die Perspektive, erst wächst es schön und dann bricht es irgendwie zusammen, sondern darauf kann man dann mal aufmerken, mein Beweisziel ist zu zeigen, wie in dem Wachstum selbst schon die Gegensätze enthalten sind, die zur Krise führen. Also dass das Wachstum bei uns, das Wachstum des Unternehmensreichtums ein einziger Widerspruch ist, ein Gegensatz ist, erstens zu dem Unternehmenszweck selbst Profit zu machen und zu den unmittelbaren Produzenten, den Menschen, die eben in den Unternehmen arbeiten und den Reichtum erarbeiten. Die dritte Vorbemerkung, die ich machen will, geht nochmal auf die Kritik, die anlässlich der Krise geübt wird. Neben dem Gegenstandpunkt gibt es auch andere Linke, die sich zu der Krise äußern und die auch, wie wir, im Unterschied zu den bürgerlichen Krisenkommentatoren, die ich jetzt genannt habe, behaupten, dass Krise eine Systemnotwendigkeit sind. Also eine Notwendigkeit dieses Wirtschaftssystems hier, des marktwirtschaftlichen. Allerdings, und darauf will ich nur noch hinweisen, gibt es da in der Betrachtung oder in der Kritik einen entscheidenden Unterschied. Weil für die Linken, also sagen wir mal, die aus dem Umfeld der Linkspartei oder früher waren es die sogenannten realen Sozialisten, die Krise der Index ist, dass der Kapitalismus an einer bestimmten Stelle versagt. Dass das evident wäre an den Arbeitslosen, die geschaffen werden. Also dass da die Tendenz ist zu sagen, naja, solange der Kapitalismus wächst und die Leute Beschäftigung haben, da schafft das auch irgendwie die Gegensätze zu harmonisieren. Und so richtig kritikabel wird der Kapitalismus in der Krise, also in dem Zustand, wo die Leute nicht benutzt werden, übrigens das, wo sie keine Beschäftigung haben. Früher wurde das mal als Ausbeutung eigentlich bezeichnet, wenn sie Beschäftigung haben, aber lassen wir das an dem Punkt weg. Wenn sie keine Beschäftigung haben, das ist der Zustand, wo es richtig kritikabel wird. Also wo die Krise zum Index ist, da funktioniert der Kapitalismus nicht und da wird er so richtig unsozial genommen wird. Dagegen will ich sagen, der Kapitalismus ist in allen Phasen zu kritisieren. Also die Benutzung der Arbeitskräfte. Dass, wenn er sein Wachstum mit der Benutzung der Arbeitskräfte macht, die Gegensätze, die da enthalten sind, also die ganzen letzten 10 Jahre des Aufschwungs, gehen durch Benutzung auf Kosten derjenigen, die den Reichtum produzieren. Nicht erst in der Krise ist der Kapitalismus zu kritisieren, sondern in jeder seiner Phasen. Aber, und das ist ein Hinweis auch auf den Titel, die Krise bringt die Gegensätze, die in diesem System sind, die im Wachstum schon enthalten sind, dieses Systems, zur Anschauung. Heißt, da eklatieren sie. Die bringt das, kann man sagen, das Absurde, das Unvernünftige, das Zerstörerische dieser Produktionsweise zur Anschauung. Jedenfalls will ich das im Laufe des Vortrags nachweisen. Die Zitate, das ist die vierte Vorbemerkung, die ich hier noch verteilt habe, die beziehen sich auf den Marx in seiner Kritik oder mit seiner Kritik der politischen Ökonomie. Und vor einem Jahr habe ich ja hier mal einen Vortrag gehalten, der unter dem Titel stand, was man von Marx über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus lernen kann. Da ging es um ganz elementare Geschichten. Die Zettel hier sind eigentlich die, was kann man von ihm lernen über die Wirtschaftskrise. Also ich habe diese Zitate mal abgedruckt. Die geben einerseits die Gliederung des Vortrags vor und dann gibt es ein paar Formulierungen, die ich benutzen will als Mittel, um den Gegenstand hier, also die Wirtschaftskrise des Kapitals, zu erläutern. Ich will nicht die Zitate im Einzelnen durchgehen, aber ein paar Formulierungen auf die hinweisen und die benutzen zur Erläuterung des Gegenstands. Und wie gesagt, vielleicht erzeugt es auch ein Interesse zu sagen am Ende des Vortrags, es lohnt sich mehr mit diesem Buch zu beschäftigen und da gab es ja das entsprechende Angebot schon in der Vorankündigung. Also ein Arbeitskreis hier offensichtlich an der Hochschule, sich damit auseinanderzusetzen. Gut, die letzte Vorbemerkung will ich noch machen zu dem Begriff Realwirtschaft, der im Titel der Veranstaltung genannt wird. Man muss sich erinnern, vor Beginn der Finanzkrise war eigentlich alles die gute, wachsende Wirtschaft. Also da wurde überhaupt nicht unterschieden zwischen einem realen Teil der Wirtschaft, in dem Güter und Dienstleistungen produziert wurden und oder werden, und einem irrealen Teil, in dem Banken ihre Kreditgeschäfte machen. Da wurde alles zusammengezählt als ein Wachstum unseres Bruttoinlandsproduktes und da war alles die stabile, robuste, gute Wirtschaft. Und auf manche Wirtschaften, sagen wir mal die britische, wo der Finanzsektor einen größeren Teil als in der deutschen beträgt und die schöne Wachstumsraten vorzuweisen haben, hat man gemeint, wir bräuchten auch einen größeren Finanzdienstleistungssektor, als wir es zurzeit hier in Deutschland haben. Also da war alles gute, solide Wirtschaft. Dann Finanzkrise und seit der Finanzkrise gilt, da gibt es einen Blasenteil in der Wirtschaft und es gibt den anderen Teil, der handfeste Güter und Dienstleistungen produziert. Zu beiden Seiten will ich zwei kurze Bemerkungen machen. Die eine Abteilung, Finanzkrise, also diese Abteilung, bloß spekulativ, bloß Blase, alles zusammengerechnet an Reichtum. Dazu ist zu sagen, der Reichtum, der in dem Bereich der Wirtschaft bei Banken, bei Finanzinstitutionen und so weiter akkumuliert wurde, die Milliardenzahlen, die jetzt vernichtet sind, solange er akkumuliert wurde, war er real. Real meine ich, da war das Geld, was die Welt regiert, um mal den Spruch zu nehmen. Da war das ist ja der Reichtum dieser Gesellschaft. Die kleinste Abteilung davon ist, dass die Banker sich dann ihre Lamborghinis oder sonst was davon kaufen können. Das Entscheidende ist, dass mit diesen Summen Wirtschaft kommandiert wurde. Da wurden Unternehmenszusammenschlüsse forciert. Konnten Unternehmen mitgekauft werden. Da können Fusionen und sonstige Geschichten abgewickelt werden. Da werden Kredite gegeben, die dann, da komme ich später noch drauf, zur Erweiterung und so weiter der Produktion verwendet werden. Also insofern ist dieser Reichtum kommandomächtig. Das ist das, worum sich in dieser Gesellschaft das ganze Wirtschaften dreht, um das Wachstum des Geldreichtums. Und insofern ist es ein Witz, dazu zu sagen, dieser Sektor ist irreal. Kommt ja auch erst ex post, wo jetzt so viel vernichtet worden ist. Die andere Seite, diese Seite, wo Güter und Dienstleistungen produziert werden, da geht es real zu. Da werden echte Dinge produziert. Da muss man sagen, dieser Titel, den ich ja auch in dem des Vortrags, den ich in Anführungszeichen gesetzt habe, das ist ein zynisches Lob dieser Wirtschaft. Inwiefern? Ja, weil wo Geldwirtschaft herrscht, die kapitalistische Produktionsweise, da hängen die Schaffung und der Gebrauch nützlicher Güter, da hängt der gesamte gesellschaftliche Produktions- und Lebensprozess davon ab, dass das als Mittel für die Unternehmen, ihren Vorschuss zu vergrößern, ihren Geldvorschuss zu vergrößern, ihr Geldvermögen zu vergrößern, fungiert. Da ist jeder Konsum nützlicher Güter bis hin zum bloßen Überleben der Produzenten der Privatmacht des Geldes unterworfen und dem Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen. Insofern muss man sagen, geht es den hochgelobten Unternehmen der Realwirtschaft genau wie den Bankern um die Vermehrung des Geldvermögens. Und wenn man, weil das ja immer mal angesprochen werden soll heute Abend mit der Terminologie der marxischen politischen Ökonomie bezeichnet, dann ist es die Bewegung Geld, mehr Geld. Aus Geld mehr Geld zu machen. Da sind sich beide Abteilungen einig und da gibt es überhaupt keinen Unterschied in der Hinsicht vom Unternehmenszweck her zwischen der irrealen Finanzwirtschaft und der realen Realwirtschaft. Das ist die eine Bemerkung dazu. Die zweite Bemerkung ist, weil es in der Realwirtschaft bei dem Vermehren von Geld darum geht, dass man sich der Produktion von Gütern bedient, von Waren bedient, sieht die Krise dieses Sektors auch etwas anders aus. Und darum soll es heute gehen. Bin ich bei dem letzten Teil meiner Vorbemerkung, nämlich dem, was will ich heute behandeln? Also kurz die Gliederung dieses Vortrags. Die erste Frage, die ich behandeln will, ist, warum greift eigentlich die Finanzkrise auf die Realökonomie über? Also warum ist es eigentlich so, dass der Bankencrash auch die Krise der Industrie eingeläutet hat und deren Wachstum zum Erliegen bringt? Das ist die erste Frage. Das zweite, was ich behandeln will, ist, was zeigt sich daran über die Rolle des Finanzkapitals? Das sind die Stichworte, es ist Hebel des Wachstums, es ist Hebel des Überwachstums. Überakkumulation heißt es dann mit dem Fremdwort. Und es ist der Exekutor dieser Überakkumulation. Gut, was darunter zu verstehen ist, werde ich ja dann erläutern. Und dazu gehört auch die Abteilung, wie haben die Unternehmen der Realwirtschaft mit dem Kredit ihr Wachstum fabriziert und jetzt ihr zu viel an Wachstum. So bezeichnet nämlich der Marx, auf den ich mich da im Vortrag beziehen will, den Zustand der Krise. Also das ist das zweite Thema. Das dritte ist, ich will das Augenmerk drauf werfen und untersuchen, was ist eigentlich jetzt der Begriff der Krise? Und das Stichwort soll da heißen, ein zu viel an Kapital. Was ist damit gemeint, was soll das bedeuten? Und der vierte und letzte Punkt von dem Vortrag ist, wie bewältigt das Kapital seine Krise? Da sind die Stichworte, es wird viel an Reichtum brachgelegt und an Arbeitskräften verarmt. Also das sind die Gliederungspunkte, die ich abhandeln will. Es ist schon darauf hingewiesen worden, das hört sich jetzt sehr viel an, aber vom Umfang her wird es so sein, dass genug Zeit zur Diskussion bleibt. Man kann also entweder direkt einhaken oder auch sich das erstmal anhören und am Ende dann diskutieren. Gut, zum ersten Punkt, also der Frage, warum greift die Finanzkrise auf die Realökonomie über? Der Sachverhalt ist klar, kann sich jeder rekapitulieren. Das Finanzkapital hat seinen Crash im Oktober gehabt, den großen, vernichtet Vermögenswerte in Milliardengröße, insgesamt einige 1000 Milliarden. Man muss sich eher an die Dimensionen jetzt gewöhnen. Also im Umfang der Güterproduktion ganzer Nationen. Und zunächst, da muss man sich ja auch wieder dran erinnern, hieß es, naja, das ist ja bloß der Crash des Finanzkapitals, die Realwirtschaft ist robust und gesund. Jetzt spätestens seit dem Herbst heißt es, die Finanzkrise ist in der Realwirtschaft angekommen. Ich habe darauf verwiesen, die Produktion schrumpft drastisch und es wird davon gesprochen, es ist die größte Wirtschaftskrise seit der letzten großen Depression in den 30er Jahren. Jetzt die Frage, gibt es eigentlich von irgendetwas in der Realökonomie zu wenig? Ist es so, die Krise heißt, es gäbe jetzt zu wenig Maschinen, es gäbe zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte, es gäbe zu wenig Energie und Rohstoffe? Muss man sagen, ist ja auch klar, ist eigentlich eine doofe Frage, von allen materiellen Elementen des Produktionsprozesses gibt es heute nicht weniger als gestern. Aber von einem gibt es weniger. Kredit, sprich Schulden. Es gibt tatsächlich in dieser Ökonomie weniger Schulden. Jetzt muss man sich das auch mal vor Augen führen. Für einen normalen Menschen wäre das super. Schulden sind schlecht. Das heißt ja, man hat auf Pump gelebt. Und in Zukunft muss man einen größeren Teil seines Einkommens für die Bedienung der Schulden, der Zinsen bei der Bank abliefern. Für die Wirtschaft, wie sie bei uns funktioniert, ist es offensichtlich so, da ist es schlimm, wenn es nicht genügend Schulden gibt. Also zu wenig Schulden gibt es und plötzlich, das ist die andere Seite, ist in dieser Wirtschaft alles zu viel. Plötzlich gibt es zu viel produzierte, aber unverkäufliche Güter. Plötzlich gibt es zu viel Produktionskapazitäten, um damit profitabel produzieren zu können. Plötzlich gibt es zu viel Maschinen und auch zu viel Menschen, Arbeitskräfte. Wo ist eigentlich da der Zusammenhang? Also die Krise des Finanzkapitals, also die Vernichtung von Schulden, bleibt nicht auf das Finanzkapital beschränkt. Offensichtlich ist es so, dass diese Schulden für die Wirtschaft, die Realökonomie, das Produktionsmittel Nummer eins sind. An ihr oder an denen hängt und entscheidet sich das Wachstum von Industrie und Dienstleistungen. Inwiefern eigentlich? Also, jetzt bin ich schon beim zweiten Teil, nämlich, also muss man ein paar Bemerkungen dazu machen, wie Schulden in dieser Gesellschaft, der Kredit, als Hebel des Wachstums dienen. Weil ihr Fehlen bringt ja die Sache zum Zusammenbrechen. Das erste ist also, inwiefern ist Kredit, sind Schulden, Hebel des Wachstums der Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen produzieren. Also Hebel, wenn ich es mit der Terminologie, der Begrifflichkeit der politischen Ökonomie ausdrücken will, Hebel der Akkumulation des produktiven Kapitals. Machen wir es ganz elementar, zwei Hebel. Will ich auch nicht jetzt unheimlich ausführen, weil, gleich ein Lesetipp, vor zwei Nummern im Gegenstandpunkt, da eine gründliche Analyse dazu gestanden hat, über die Finanzkrise erster Teil, nämlich die Basis des Kreditgeschäfts, das Leihkapital. Ich will also darauf verweisen, es gibt zwei Formen des Kredits, die als Hebel des Wachstums fungieren. Die erste Sache ist die, was heißt kommerzieller Kredit. Und was heutigen Tags ausgedrückt wird als Kontokorrentkredit. Also als ein Überziehungskredit, als ein Kredit, eine Kreditlinie, über die Unternehmen verfügen, wenn sie Waren produziert haben und normal müssten sie ja jetzt warten, bis sie diese Waren verkauft haben. Und wenn dann das Geld zurückgeflossen ist, könnten sie einen neuen Produktionsprozess, einen neuen Umlauf in Gang setzen. Der Kredit ermöglicht den Unternehmen. Also dieses, man hat immer eine Kreditlinie bei der Bank, dass ein Unternehmen nicht warten muss, bis die produzierten Waren auf dem Markt verkauft wurden. Das kostet seine Zeit. Manchmal hat man auch damit zu tun, dass die Leute das Zeugs gar nicht so schnell wollen, wie man es auf den Markt bringen kann. Also, es ermöglicht ihnen schon vor dem Verkauf oder bevor das Warenprodukt endgültig verkauft ist, schon wieder aufs Neue kontinuierlich zu produzieren. Und das ist mal die ganz simple, elementare erste Hebelwirkung des Kredits für das Wachstum des Unternehmensreichtums, nämlich eine Beschleunigung des Umschlags, also der Geschwindigkeit, mit der ein Vorschuss zurückkehrt, beziehungsweise die Produktion erneuert werden kann. Das ist die eine Seite, also kommerzieller Kredit als Hebel des Wachstums. Beschleunigung des Umschlags wirkt immer gewinnsteigernd für ein Unternehmen. Der zweite Hebel ist die Größe des Kapitals. Ein Kredit ermöglicht einem Unternehmen, einem industriellen Unternehmen, zu wachsen. Und zwar unabhängig davon, dass es durch den Verkauf seiner Waren langsam immer mehr Geldreichtum akkumuliert, anhäuft und dann irgendwann erweitern kann. Sondern der Kredit ermöglicht ihm eine Erweiterung, eine Vergrößerung des Kapitalvorschusses, eine Erweiterung der Produktion, um dann auf einer größeren Stufenleiter als vorher Waren, Güter, Dienstleistungen profitabel produzieren zu können. Also mehr Arbeit, Lohnarbeit auch in Bewegung zu setzen, als sie besitzen, ein größeres Rad zu drehen, um darüber in diese größeren Verhältnisse hineinzuwachsen. Und der Kredit ist, das kann man an der Art und Weise, wie Unternehmen kalkulieren, deutlich ablesen, das alles entscheidende Mittel für den Konkurrenzkampf der Unternehmen mit ihresgleichen, um die Erzielung von Gewinnen auf einem immer umkämpften Markt. So, das waren erstmal die zwei Hebelwirkungen des Kredits für die Unternehmen. Jetzt will ich und ein paar Bemerkungen machen, und die sind an der Stelle nötig, zu, ich habe das Stichwort gesagt, es ist ein Mittel für den Konkurrenzkampf der Unternehmen. Wie geht dieser Konkurrenzkampf der Unternehmen auf den Markt? Also wie steigert ein industrielles Kapital seinen Gewinn? Darum geht es ja. Die Rendite, heißt es dann, zu steigern. Und an der Stelle will ich auf eine Formulierung, das habe ich ja am Anfang angekündigt, von dem Zitatenzettel zu sprechen kommen, wo ich gesagt habe, ich will ein paar Formulierungen verwenden als Mittel, um den Sachverhalt zu erläutern. Und was ich jetzt erläutern will, und dann kann man das Zitat danach nochmal im Zusammenhang lesen, ist die Formulierung von, oder die Behauptung hier, die will ich erläutern, im Kapitalismus, in der Realökonomie, geht es den Unternehmen um die absolute Entwicklung der Produktivkräfte als Mittel ihrer Gewinnsteigerung. Da heißt es, das ist das Mittel, unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte, heißt es an anderer Stelle. Das wäre ganz allgemein ausgedrückt der Widerspruch, dass die unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte im Widerspruch zu dem Zweck der Verwertung steht. Ich will aber die hintere Seite erstmal weglassen und will erstmal erläutern, wie anhand dieser Formulierung, wie geht der Konkurrenzkampf der Unternehmen. Die Formulierung hat zwei Bestandteile: Entwicklung der Produktivkräfte und unbedingt oder absolut. Was ist damit eigentlich gemeint in unserem Zusammenhang? Damit ist Folgendes gemeint. Ein Unternehmen führt seinen Konkurrenzkampf durch die Anwendung produktiverer Maschinerie. Also Produktivkraft meint in dem Zusammenhang, das ist der Wirkungsgrad der Arbeit. Und der wird in einem Unternehmen gesteigert darüber, dass Maschinerie, Wissenschaft und Technologie in Gestalt produktiverer Maschinerie angewendet wird. Durch die Anwendung also produktiverer Maschinerie, viel Vorschuss ist dafür verlangt vom Unternehmen, spart es auf der anderen Seite Arbeit ein. Genauer muss man sagen, bezahlte Arbeit, Löhne. Das ist die Art und Weise, wie ein Unternehmen seine Produktion umkrempelt, was hierzulande heißt, da wird rationalisiert oder werden Innovationen getätigt. Also die Anwendung produktiverer Maschinerie, viel Kapitalvorschuss für diese Abteilung, Zwecksersparnis auf der anderen Seite an Lohnkosten, an bezahlter Arbeit. Und was ein Unternehmen durch die Anwendung dieser Maschinen erreicht, ist, dass es ein größeres Quantum Warenprodukt billiger als die Konkurrenz produzieren kann, billiger auf dem Markt anbieten kann, und trotzdem steckt in diesem Warenprodukt ein größeres Quantum Gewinn drin. Das Unternehmen, das also so neue Technologie einführt, verfügt damit über ein Mittel, seine Waren auf dem Markt gegenüber den anderen Unternehmen billiger anzubieten, damit Marktanteile zu erobern, mehr seinen Gewinn zu steigern, und zwar darüber, dass es zwar billiger anbietet, aber ja auch die Kosten, die in dem produzierten Stück Ware drinnen stecken, betriebswirtschaftlich heißt es dann Lohnstückkosten, geringer sind. Die Steigerung geht und wirkt, und jedes Unternehmen versucht es. Für das Erste wirkt das so, man macht einen Extragewinn. Wenn die anderen nachziehen, ist dieser Vorteil passé. Dann sinkt allgemein das Preisniveau für diese Ware auf dem Markt. Was umgekehrt wieder für die Unternehmen der Stachel ist, ihre Produktion zu modernisieren, erst recht der Stachel ist, durch wiederum produktivere Maschinerie billiger zu produzieren, gleichwohl den Gewinn zu steigern, und so geht es fort. Das ist, wie die Konkurrenz geführt wird. Und ich habe schon darauf hingewiesen eben, der Kredit ist entscheidender Hebel bei dieser dauernden Entwicklung der Produktivkräfte als Mittel der Steigerung des Gewinns. Also ich habe jetzt beide Seiten ja erklärt. Das eine war das, ich habe erklärt, was ist gemeint mit Entwicklung der Produktivkräfte und was ist gemeint mit absolut oder unbedingt. Unbedingt ist gemeint, es ist dauernd der Stachel da, die Produktion rentabler zu gestalten. Und zwar immer nach demselben Muster, den Wirkungsgrad der Arbeit zu erhöhen durch Anwendung neuer, effektiverer, produktiverer Maschinerie, darüber den Anteil der bezahlten Arbeit, der Löhne zu senken und darüber den Gewinn zu steigern, der, das will ich nachher noch ein bisschen ausführlicher machen gleich, wenn alle nachziehen, sich wieder nivelliert. Und deswegen wieder der Stachel, das zu machen. Also das ist das Moment unbedingter Entwicklung oder absoluter Entwicklung. Der Hebel für das Ganze ist der Kredit der dauernden Umgestaltung dieser Produktion. Die Größe, es muss ja immer mehr Kapital da vorgeschossen werden, immer mehr in Fixes, heißt in Maschinerie, investiert werden, um das zu machen, und der Kredit ermöglicht das. Und die Unternehmen, die an erster Stelle sind in der Konkurrenz, denen fällt es auch ganz leicht, aus dem gestiegenen Gewinn den Kredit zu bedienen. Andere mögen, die hinterherziehen, darunter leiden, ausscheiden, das gehört zum normalen Verlauf der Konkurrenz dazu. Der Bankrott von einzelnen Unternehmen freut dann die anderen, weil sie deren Marktanteile für sich ausnutzen können. So, das ist erstmal unbedingt der Entwicklung der Produktivkräfte. Jetzt hat dieses Wachstum aber einen entscheidenden Haken. In marxistischer Terminologie oder in dieser Terminologie der marxischen politischen Ökonomie ist immer von Widerspruch die Rede. Und ich will den Haken der ganzen Sache mal in drei Hinsichten erläutern. Der erste Haken ist der Gegensatz des Kapitals zu seinem eigenen Wachstumszweck. Sein vorgeschossenes Kapital steigend zu verwerten. Allgemein heißt es und ist es hier in einem Zitat auch ausgedrückt, dass die angewandten Methoden, den Gewinn zu steigern im Verhältnis zum vorgeschossenen Kapital, der Marx drückt das aus oder in den Formulierungen hier als die angewandten Methoden zur Steigerung der Profitrate, also des Gewinns bezogen auf das gesamte vorgeschossene Kapital. Diese Methoden vermindern zugleich die Steigerung des Gewinns, also vermindern zugleich die Profitrate. Das ist die erste Formulierung, also der erste Haken dabei. Eigentlich müsste der Haken schon deutlich geworden sein, wo ich erklärt habe, wie das Unternehmen seine Konkurrenz betreibt. Also ich will jetzt die Seite nochmal unter dem Gesichtspunkt Haken betrachten. Da war ja gesagt, ein Unternehmen vergrößert seinen Vorschuss. Also es wendet viel Kapital auf, um die Produktion effektiver, rentabler zu machen. Und zwar eben wendet viel in Maschinerie auf, um relativ dazu Lohnkosten einzusparen. Es erhöht damit, als Erster auf den Markt tretend, tatsächlich seine Profitrate, weil es zwar jetzt pro Ware billiger anbietet, aber insgesamt aufgrund der gesenkten Kosten einen größeren Gewinn macht. Das ist die Technik, die Konkurrenztechnik. Nur, und das ist ja immer der erste Haken, sobald alle anderen nachziehen, ist der Vorteil weg. Dann ist der Extragewinn, den man durch den Vorsprung erreicht hat, der ist dann weg. Und plötzlich bleibt übrig für alle, dass sie mehr Kapital vorschießen müssen, alle jetzt, für den gleichen Gewinn. Also das ist damit gemeint, so spüren alle Unternehmen diesen Haken, dass die Methoden zur Steigerung ihres Gewinns für den Ersten schon wirken, aber für alle, sobald sie eingeführt werden, dazu führen, dass die Profitrate sinkt. Das ist mal die erste Formulierung des Hakens. Man kann vielleicht noch ergänzen, das ist auch nicht unwichtig für die Krise, dass dieser Widerspruch verallgemeinert wird in der Gesellschaft. Das Kapital, das in einer Sphäre zum Beispiel dann erfährt, alle Methoden zur Steigerung unseres Gewinns in der Sphäre haben dazu geführt, immer größerer Kapitalvorschuss, und die Profitrate sinkt. Also gehe ich doch in andere Sphären, wo vielleicht noch nicht so viel Kapital engagiert ist, wo die Rentabilität noch größer ist. Also das ist das, was man kennt Heute beim Hochfahren habe ich gerade noch mal die Nachrichten gelesen. Opel fängt an als Nähmaschinenproduzent, wird dann Fahrradproduzent, jetzt auch, dann Autoproduzent. Oder Unternehmen, die vorher Röhren produziert haben, gehen in Telekommunikation. Also das Streben danach, in andere Sphären zu wechseln, weil dort das Verhältnis von aufgewendetem Kapital und erzielter Rendite besser ist als in dem alten. Indem das aber alle machen, dort dieselben Techniken zur Anwendung finden, verallgemeinert sich dieser Widerspruch. Und übrigens, dritte Funktion, Hebel des Kredits in diesem Zusammenhang ist dieser Sphärenwechsel. Also dass ein Kapital von mir aus Gewinne, die es in der einen Sphäre gemacht hat, investiert es in einer anderen, beteiligt sich an anderen Unternehmen oder ähnliches. Da ist der Kredit wiederum ein entscheidender Hebel, das zu tun. Mit Kredit sich woanders einkaufen, Unternehmen zu übernehmen, andere, die einzugliedern und ähnliches. Da für die Verallgemeinerung dieses Widerspruchs, nämlich den Sphärenwechsel des Kapitals, ist der Kredit ein entscheidender Hebel. Also so kommt die Verschränkung des Kapitals zustande, sodass die sinkende Profitrate in einer Branche auf alle anderen Branchen übergreift und diese mitreißt zu einem allgemeinen Sinken der Profitrate. So, das war mal die erste Formulierung des Hakens, nämlich, was hier auch steht, die Methoden zur Steigerung der Profitrate, unbedingt der Entwicklung der Produktivkräfte, steht im Gegensatz zu dem Zweck eben der Steigerung, zu dem Verwertungszweck. Den Gegensatz kann man noch in der zweiten, ja?
Wenn du schnell sagst, was Profitrate, was mit Profitrate meint, Steigerung der Profitrate.
Ich dachte, ich hätte vorhin kurz erwähnt, das soll, ja, ist schon in Ordnung, soll heißen, das Unternehmen kalkuliert seinen Gewinn in Bezug auf den gesamten Vorschuss. Das ist erstmal schlicht Profitrate. Also das Verhältnis von dem Gewinn, den ein Unternehmen erzielt, und dem Kapital, das es aufwenden muss. Und zwar das gesamte Kapital, den gesamten Kapitalvorschuss, den es tätigen muss. Und für das Unternehmen stellt es so dar, vielleicht das nochmal ausgedrückt, dass die Größe dieses Vorschusses der Hebel ist, den Überschuss zu steigern. Ich kann es vielleicht nochmal so erläutern, das geht ein bisschen in Richtung jetzt wieder Marx'sche Terminologie der Kritik der politischen Ökonomie, nämlich der Unterscheidung zu sagen, eigentlich der Reichtum, also ein Unternehmen macht seinen Gewinn, um es mal zu konfrontieren. Und das merkt man auch darüber, dass es den an Löhnen weniger zahlt als an geldwertem Ertrag, den die Arbeiter erwirtschaften. Das ist die Quelle des Gewinns. Dass es diese Differenz gibt zwischen bezahlten Löhnen auf der einen Seite und dem geldwerten Ertrag, den diese Arbeiter für das Unternehmen erwirtschaften. Für das Unternehmen stellt sich aber die Sache ganz anders dar. Für das Unternehmen stellt sich die Sache so dar, wie ich es eben beschrieben habe, dass die Größe des Kapitalvorschusses, vor allem das in Maschinerie investierte Kapital, das dazu taugt, die Arbeit effektiver anzuwenden, heißt, die Löhne im Verhältnis zu senken zu dem angewandten Kapital, dass das die Quelle des Überschusses ist. Und für ein Unternehmen ist das einzige entscheidend, und so wirkt es ja auch für den Ersten, dass die Vergrößerung des Kapitalvorschusses für es gewinnsteigernd, also auch die Profitrate, also das Verhältnis des Gewinns zum vorgeschossenen Kapital steigernd wirkt. Der Haken dabei ist, und auf das wollte ich vor allem hinweisen, wenn alle das machen, verschwindet dieser Extragewinn und die Profitrate sinkt. Das ist die eine Formulierung. Weiß ich, hat das was genützt? Also nochmal als Erläuterung oder? Okay. Ich Ich will die zweite Formulierung des Widerspruchs machen. Man kann diesen Widerspruch oder den auch so fassen, das ist der Gegensatz des Kapitals zu den unmittelbaren Produzenten des Reichtums, also der Arbeit beziehungsweise den Arbeitern. Wie kommen die eigentlich in der Kalkulation des Unternehmens vor? Jetzt bin ich auch nochmal bei dem Punkt Profitrate. Die kommen vor, das, was an Löhnen zu zahlen ist, ist halt ein Bestandteil des gesamten Kapitalvorschusses, genauso wie die Maschinen, wie das Heizöl, was da verwendet wird, wie die Energie, die für den Produktionsprozess nötig ist, alles als Kosten, als Vorschuss, die einen Überschuss hervorbringen. Also das muss man sich auch vor Augen halten. Damit ist ja gesagt, die gezahlten Löhne sind ein Posten in dem Prozess der Selbstverwertung des Kapitals, in dem Prozess aus einem Vorschuss einen vergrößerten Überschuss zu erzielen. Und was an Löhnen in einem Unternehmen gezahlt wird, bemisst sich in keiner Weise an den Lebensnotwendigkeiten derjenigen, die von den Löhnen leben müssen, sondern die Löhne sind ein Posten eines Kapitalvorschusses, den ein Unternehmen kalkuliert in Bezug auf den Gewinn, den es damit erzielen will. Da ist der ganze Lebensunterhalt einer Klasse, all derjenigen, die von ihrer Arbeit in dieser Gesellschaft leben müssen und deswegen bei solchen Unternehmen arbeiten, dieser Gewinnkalkulation subsumiert. Weil ich jetzt hier zur Erläuterung ein paar Zitate aus dem Kapital genommen habe, kann man sagen, bei Marx findet sich diese Subsumption zutreffend unter einem kleinen Buchstaben. Da heißt es, was das Kapital den an Löhnen zahlt, ist klein v. Soll heißen, variables Kapital. Also, dass der Lebensunterhalt dieser Klasse einfach ein Bestandteil der profitlichen Kalkulation ist und genauso steht neben dem, was an Vorschüssen für Maschinerie und Rohstoff und Energie bezahlt wird. Das ist darin ausgedrückt. Also die Löhne sind ein Bestandteil, ein Teil des Wachstums des Kapitals, aber auch ein Teil der Schranke, weswegen sie dauernd minimiert werden. Das ist die zweite Fassung des Widerspruchs oder des Gegensatzes, der im Wachstum des Kapitals enthalten ist. Also der Gegensatz zum Unternehmenszweck, die Methoden zur Steigerung der Profitrate, um nochmal diesen Ausdruck zu verwenden, senken sie. Die andere Fassung ist der Gegensatz zu den unmittelbaren Produzenten, zur angewendeten Arbeit, zu den Arbeitskräften im Unternehmen. Die kommen vor als Kost, die zu minimieren ist und die Leistung zu steigern ist. Die dritte Form des Widerspruchs oder des Gegensatzes ist der Gegensatz, der darin liegt zwischen der Produktion des Gewinns und seiner Realisierung auf dem Markt. Nee, in dem meine ich schon wirklich, es ist ein Gegensatz zu den Lebensbedürfnissen der Leute, weil der eine Widerspruch ist ja das Kapital produziert seine eigene Schranke in der Art und Weise, es geht ihm nur um die Steigerung des Gewinns und die Methoden, die es anwendet, spürt es immer als Senkung des Gewinns. Weswegen ist es erst recht diese Methoden zur Anwendung bringt. Das ist das eine. Das ist übrigens ein Hinweis auf das, was ich sagen wollte. Das mache ich nachher noch etwas expliziter, dass es nicht so ist, erst wächst das Kapital wunderschön und dann kommt irgendwann an eine Schranke und dann ist Krise, sondern im Wachstum selbst ist schon immer ein Widerspruch enthalten. Und zwar, das Kapital produziert laufend seine eigene Schranke, die es überwindet. Und in der Krise eklatiert es. Das ist der eine Gedanke. Der andere, wo du jetzt nachgefragt hast, das sollte erstmal heißen, der Gegensatz zu, da liegt ein zweiter Gegensatz drin, nämlich der zu den Produzenten des Reichtums, den unmittelbaren. Und zwar sind die in dem System des Wachstums des Kapitals vorgesehen und verkalkuliert, eingeplant als Löhne, von denen sie ja leben müssen, aber die, über die dauernd kalkuliert wird im Sinne, die werden reduziert. Das ist mal das, die effektiver, weniger Löhne für mehr Leistung. Und wenn es nicht absolut ist im Sinne, die beschäftigten Arbeiter, jetzt nach so einer Rationalisierung, sagen wir eine neue Maschine, da kann dasselbe produziert werden mit der Hälfte der Produzenten. Wenn selbst die, die beschäftigt sind, vielleicht noch die Löhne kriegen, die sie vorher gekriegt haben, dann ist aber die andere Hälfte freigesetzt davon. Also der simple Sachverhalt, über den ich geredet habe, ist, die Automobilindustrie ist ja immer da das beste Beispiel. Und Opel Rüsselsheim, das liegt neben Frankfurt, nicht weit davon weg. Und ich kann mich noch daran erinnern, vor 20 Jahren haben in dem Werk 40.000 Leute gearbeitet und jetzt 20.000 Leute. So, 20.000 Leute sind erstmal ohne Lebensunterhalt. Was sie dann an Arbeit in Zukunft gekriegt haben, ist eine andere Sache. Ob sie auf Dauer arbeitslos waren, Langzeitarbeitslose, umgeschult oder wie auch immer. Das ist erstmal damit gemeint. Das Wachstum des Kapitals ist ein einziger Gegensatz gegenüber den Lebensnotwendigkeiten und Bedürfnissen der Leute. Und deswegen ist es ja richtig in der Logik dieses Systems, und die hat dann der Marx mit diesem Buchstaben klein v bezeichnet, sachgerecht zu sagen, die kommen einfach als ein Bestandteil der Kapitalkalkulation vor. Denselben Widerspruch kann man jetzt noch so ausdrücken, vielleicht nochmal, das ist der dritte, auf den ich kommen wollte, wo ich gesagt habe, der Marx führt das hier aus, als es enthält einen Gegensatz zwischen Produktion des Gewinns und Realisation. Weil die Entwicklung der Produktivkräfte heißt ja, mittels auch des Kredits, es ist eine Spekulation, die jedes konkurrierende Unternehmen tätigt, darauf, dass es mit der Verbilligung der Produktion einen Vorsprung erreicht, dass es mit der Verbilligung der Produktion Marktanteile den Konkurrenten wegnehmen kann. Also eine Spekulation darauf, dass es ein vergrößertes Quantum an Waren auf dem Markt absetzen kann. Und die Marktschranken, die jedes Unternehmen kennt, dass nur so und so viele Autos hierzulande gekauft werden, sind ja für das Unternehmen nur das Argument für das Konkurrierende. Dann muss ich mit meiner Produktion dafür sorgen, durch die Verbilligung, dass ich profitabel auf diesem Markt verkaufen kann und den anderen Marktanteile entreißen kann. So, das ist die eine Seite der Kalkulation. Auf der anderen Seite ist es aber so, mit denselben Maßnahmen beschränkt es zugleich den Markt. Also die Kaufkraft, die auf dem Markt existiert, weil die Produktion profitträchtiger Waren ist die eine Seite. Der Verkauf derselben ist die andere Seite. Und die Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft existiert ja nicht freischwebend, sondern ist das Resultat der Maßnahmen, die das Kapital macht. Also ist ein Resultat davon der Löhne, die es zahlt und auch der Nachfrage, die die Unternehmer unter sich stiften. Und da gilt ganz allgemein, als Ausnützer der Zahlungsfähigkeit, also der Kaufkraft, sind die Unternehmen grenzenlos. Da kann die Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft gar nicht groß genug sein. Also möglichst viel Waren produzieren und mit Gewinn realisieren. Als Stifter von Kaufkraft sind sie extrem knausrig. Bei Lieferanten, auch bei Löhnen. Also vielleicht noch eine Bemerkung dazu, um das noch abzugrenzen von einer, es gibt ja auch die Gewerkschaftsforderung da oder Parole, die sagt, ja, ja, klar, bei Kaufkraft, das ist wirklich ein Problem in dieser Gesellschaft, weil für die den Absatz der ganzen Waren wäre die Kaufkraft zu niedrig. Deswegen, wenn man Massenkaufkraft steigern würde, dann bräuchte es keine Krise. Also die Lösung wäre mehr Kaufkraft, sprich mehr Lohn zu zahlen. Nur, jetzt muss man erst mal festhalten, dass Arbeiter mit ihren Löhnen nur einen Teil des geschaffenen Wertprodukts kaufen können. Das ist ja das Konstruktionsprinzip dieser Gesellschaft. Andernfalls gäbe es ja gar keinen Gewinn. Wenn all das, was produziert wird, die Leute sich kaufen könnten, ja, wo bliebe dann der Gewinn? Dann würde jeder 40.000 Euro oder sowas verdienen und damit wäre die Sache erledigt. Nur das Konstruktionsprinzip dieser Gesellschaft ist ja gerade die Differenz von was an Löhnen gezahlt wird und auf der anderen Seite an Gewinn von einem Unternehmen erwirtschaftet wird, also an Wertprodukt von denjenigen, die mit den Löhnen bezahlt werden, geschaffen wird. Also von daher ist es absurd. Und das andere ist eben, in dieser Forderung ist die ganze andere Seite ausgeblendet. Den Punkt, den ich gesagt habe, in dieser Gesellschaft ist eben der Lebensunterhalt der Leute ganz unter die profitliche Kalkulation der Unternehmen subsumiert. Also, was ich eben versucht habe zu erläutern, findet sich in dem Zitatenzettel als das sehr oft zitierte Zitat, wo es heißt, die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Also das ist da unter Krise das dritte Zitat, wo es heißt, also Exploitation ist wieder so ein Fremdwort und meint Ausbeutung. Lateinisch für Ausbeutung. Realisation ist gemeint der Verkauf der Waren auf dem Markt. Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft, die anderen durch die Proportionalität der verschiedenen Produktionsweise und durch die Konsumptionskraft der Gesellschaft. Diese letztere ist aber bestimmt weder durch die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumptionskraft, sondern durch die Konsumptionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, also gegensätzlicher Verteilungsverhältnisse, welche die Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft auf ein nur innerhalb mehr oder minder enger Grenzen veränderliches Minimum reduziert. Also das ist die Abteilung. Die Löhne, die Einkommen der Leute sind ganz im Produktionsprozess als V verkalkuliert, um nochmal in diesen Terminologie zu reden. Also die Behauptung hier ist, die Exploitation, die Ausbeutung, wie es hier heißt, ist allein bestimmt durch die Entwicklung der Produktivität im Unternehmen, im Dienste der Rentabilität, und zwar durch ihre unbedingte Entwicklung. Und die Realisierung ist bestimmt durch die Proportionalität der Produktionszweige. Also was überhaupt an Waren in einem Bereich absetzbar ist und die beschränkte zahlungsfähige Konsumptionskraft der Massen. An der Stelle will ich nochmal eine Reflexion machen, eine kurze zum Finanzkapital. Also es ist wahrscheinlich deutlich geworden, dass das Kunststück der Unternehmen, immer mehr Waren zu produzieren, rücksichtslos gegen die Schranken des Marktes, nicht ohne Kredit geht. Der erlaubt es ja den Unternehmen einerseits beständig, bevor Gewinn realisiert ist durch den Verkauf, ein größeres Rad zu drehen und die Produktion auszuweiten. Und das heißt ja, auf der Seite wird Nachfrage geschaffen. Auf der anderen Seite, es wird spekuliert auf einen sich ausweitenden Markt, mittels des Kredits. Also der ermöglicht es, genau diese Gegensätze voranzutreiben. Also auf eine stetig sich ausweitende, kreditfinanzierte Zahlungsfähigkeit auf dem Markt zu spekulieren. Der Unternehmer untereinander und übrigens auch der arbeitenden Massen im Sinne von denen kann man ein Auto verkaufen, weil man als Autounternehmen in Gestalt einer Bank Ihnen auch noch die Kredite bereitstellt, um diese Autos zu kaufen. Also eine kleine Reflexion an der Stelle nochmal in Bezug auf das Thema Realwirtschaft und Finanzkapital. Am Anfang habe ich gesagt, beiden Abteilungen geht es um dasselbe, aus Geld mehr Geld zu machen, das Geldvermögen zu vergrößern. An der Stelle hat sich gezeigt, die gesamte Warenproduktion in dieser Gesellschaft, Realwirtschaft, hat nicht nur denselben Zweck wie der Finanzsektor, sondern sein Erfolg, sein Wachstum beruht auch auf dem erfolgreichen Kreditgeschäft der Banken. Deswegen heben ja auch Unternehmen für sich und sind bemüht für sich, diese Trennung aufzuheben. Ich habe schon darauf hingewiesen, jedes Autounternehmen hat seine eigene Bank. Unternehmen gründen sich als Aktiengesellschaften, womit sie selbst über die Ausgabe von Aktien sich ihren Kredit verschaffen. Also Fazit an der Stelle, Kreditwesen ist ein mächtiger Hebel der Akkumulation. Und jetzt ist es auch kein Wunder, jetzt kracht dieses Kreditwesen, vernichtet Schulden, auf den die Absurdität habe ich vorhin schon hingewiesen. Für die Wirtschaft ist es wirklich schlecht, wenn es keine Schulden machen kann. Und plötzlich gibt es in dieser Gesellschaft zu wenig Kredit. Und auf der anderen Seite wird alles zu viel in dieser Gesellschaft. Es ist zu viel Geld da, habe ich schon darauf hingewiesen, zu viel Waren, zu viel anlagesuchendes Kapital. Also die Krise der Finanzwirtschaft macht auf einen Schlag aus der Akkumulation, dem Wachstum des Kapitals, eine Überakkumulation. Was vorher rentables Wachstum war, ist jetzt ein ruinöses zu viel an Wachstum. Und das Finanzkapital ist der Exekutor dieser Überakkumulation, weil die Banken um ihren Kredit sich sorgen, weil sie durch Selbstvernichtung des Vermögens an Kreditvermögen Macht eingebüßt haben, werden sie kritisch gegenüber ihren Schuldnern in der Realwirtschaft. Und das ist dann die Kreditklemme. Manche haben gar keinen Kredit mehr, müssen Bankrott anmelden. Andere müssen Beteiligungen abstoßen, um ihre Kreditverpflichtungen erfüllen zu können. Dritte müssen ihre Produktion einschränken, weil die Käufer ihrer Waren keine Kredite mehr bekommen. Also so ist das Finanzkapital der Exekutor dieser Überakkumulation. Also aus der Sicht der Bank sieht es dann immer so aus, angesichts der Kreditbedürfnisse der Realwirtschaft stellt sich für die Frage, sollen wir dem schlechten Geld Gutes hinterherwerfen oder sollen wir lieber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende oder sowas. Also letztendlich hängt natürlich das Überleben eines Unternehmens daran, ob es den Kredit weiter bekommt oder nicht bekommt. Das ist auch die Macht des Finanzkapitals. Umgekehrt, wo der Kredit gestrichen wird, war ein zu viel an Wachstum, ein zu viel an Kapital vorliegen. Also das ist, kaum gibt es zu wenig Kredit, ist das Wachstum zu viel. Jetzt bin ich damit beim dritten Punkt, den ich angekündigt habe, nämlich dem Begriff der Krise des Kapitals, der Krise der Realwirtschaft. Hier liegt ein zu viel an Kapital vor. Zu viel an Kapital heißt in allen seinen Gestalten. Es gibt plötzlich zu viel Geld, was nicht profitabel investiert werden kann. Es gibt zu viel Waren, die nicht verkauft werden können. Es gibt zu viel funkelnagelneue Produktionsmittel, die man nicht profitabel in Bewegung setzen kann. Und es gibt zu viel Arbeitskräfte. Da ist eines jetzt wichtig bei der Geschichte. Das ist kein theoretisches Urteil. Da hat keiner nachgerechnet und hat festgestellt, es gibt zu viel. Sondern das zu viel ist praktische Tat, praktische Aktion der Unternehmer, der Kapitalisten. Weil deren Spekulation auf profitlichen Verkauf der Waren auf dem Markt nicht aufgeht, legen sie Teile ihres Kapitals brach. Reduzieren sie den Umfang der Produktion, lassen Kurzarbeiten oder schließen ganze Fabriken oder machen Bankrott. Also so wird das zu viel zum gesellschaftlichen Faktum. Das ist nichts, da wird was eruiert, das ist nichts, das ist irgendwas, eine theoretische Aktion, sondern das ist die praktische Tat, macht aus dem Wachstum von Kapital ein zu viel an Kapital. Die Stilllegung ist das zu viel. Das ist das eine, auf was ich aufmerksam machen will. Das andere, auf was ich aufmerksam machen will, ist, man muss sich das wirklich vor Augen führen, hier liegt ein zu viel an Reichtum vor. Das ist Krise. Und das ist eine Absurdität in dreierlei Hinsicht. Also das eine ist, in der Gesellschaft hier, im Kapitalismus, leidet die Gesellschaft oder die Individuen, die in der Gesellschaft leben, nicht an Mangel, der durch, wie in früheren Gesellschaften, eine Missernte oder ähnliches oder einen Krieg zustande kommt, sondern da leidet die Gesellschaft daran, dass das Wachstum zu groß war für den Zweck seiner weiteren Vergrößerung. Also das ist eine eigentümliche Logik des Mangels, die Resultat des Wachstums, der Resultat des Wachstums ist. Da kommt tatsächlich Not und Mangel aus einem zu viel an kapitalistischem Wachstum. Das ist mal die eine Absurdität, die man sich da vor Augen führen muss. Die zweite ist die, zu viel Reichtum heißt nicht, hier wird, also um auf das Zitat nochmal hinzuweisen, unbedingte Entwicklung der Produktivkräfte. Zu viel Reichtum jetzt in dem Zusammenhang heißt nicht, es wird zu viel für die Bedürfnisse der Menschen produziert. Also so viel kann man gar nicht konsumieren, wie hier produziert wird. Also ein Großteil dessen, was produziert wird, ist ja eh nicht für die Konsumtion da. Aber auch, es ist jetzt gemeint mit, ein zu viel heißt nicht bezogen auf die Konsumptionsbedürfnisse, auf die Bedürfnisbefriedigung der Menschen. An der gemessen, an den Bedürfnissen der Menschen gemessen, wäre vielleicht durchaus noch einiges zu produzieren. Oder umgekehrt könnte man sagen, da gäbe es auch genug. Also es gäbe ja durchaus noch Bedarf nach an Autos, wobei immer die Frage ist, will man die Welt mit Autos vollstellen. Aber jedenfalls kaum gibt es eine staatliche Prämie, werden dann noch etliche Autos verkauft. Also das ist eine Frage der Zahlungsfähigkeit des Bedürfnisses und nicht überhaupt, hier gäbe es zu viel für die Bedürfnisse. Also das zu viel ist ein zu viel für das zahlungsfähige Bedürfnis. Zu viel gemessen am für den Konsum zur Verfügung stehendes Einkommen. Daran gemessen gibt es zu viel Waren, um sie zu verkaufen. Zu viele Produktionsanlagen, um sie mit Gewinn bedienen zu können. Also man muss sich das auch nochmal so vor Augen führen. Also diese Absurdität. Ich meine, die DDR ist ja jetzt schon eine Weile verschwunden, 20 Jahre. Aber ich erinnere mich noch gut dran, das ist halt das Privileg der Älteren, dass dort war es so, die Leute hatten ihr Geld und mussten dann oft für Güter Schlange stehen, die sie haben wollten. Vor allem, wenn es nicht so Grundnahrungsmittel, also die Grundbedürfnisse waren, sondern vielleicht ein Auto, ein Trabi oder sowas. Und dann hat jeder hierzulande gesagt, was ist denn das für ein absurdes System, wo die Leute doch glatt für Autos Schlange stehen müssen. Also das System gehört weg. Da war vollkommen der Schluss draus aus, da liegt ein sozialer Missstand vor und dieses System gehört weg. Ja, jetzt gucken wir das mal bei uns an. Hierzulande ist die Absurdität, es gibt lauter Waren und die können nicht verkauft werden. Es gibt ein Nebeneinander von unverkäuflichen Waren und unbefriedigten Bedürfnissen. Und keiner sagt, was ist denn das für ein absurdes System? Also außer denen vielleicht, die mit mir hier zustimmen in dem Raum. Aber sonst sagt jeder, keiner, das ist doch ein absurdes System, das System gehört weg. Sondern jeder sagt, Mensch, wir haben Krise, da muss sich jeder zusammenreißen, jeder muss etwas mehr verzichten, damit das Wachstum wieder in Gang kommt. Das ist die Konsequenz, die hierzulande draus gezogen wird. Also das nur als Hinweis, das ist mir noch eingefallen, bei dem zu viel Reichtum, zu wenig gemessen an der zahlungsfähigen Bedürfnis, an den zahlungsfähigen Bedürfnis. Die dritte Form von dem zu viel, da habe ich auch das eine Zitat, das ist das, in der Gesellschaft heißt Krise ein zu viel an Kapital, ein zu viel an Kapital bei gleichzeitigem zu viel an Bevölkerung. Also das eine Zitat heißt doch, Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung. Eine Fassung der Krise bei uns. Also das muss man sich auch vor Augen halten. Also auch nochmal, ja, Krise gehört auch irgendwie zum Wachstum dazu. Also diese Absurdität, auf der einen Seite gibt es doch tatsächlich brachgelegte, funkelnagelneue, funktionstüchtige Produktionsanlagen und 4 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Also dass es für die Wirtschaft glatt zu viel Menschen gibt, ist da ausgedrückt. Die arbeiten könnten, wenn man sie ließe, aber die man nicht arbeiten lässt, weil eben nur hierzulande gearbeitet werden kann, wenn es für den Unternehmensreichtum tauglich ist. Also wenn es gewinnträchtiges Arbeiten ist. Und so gibt es dann das Nebeneinander von brachgelegten Produktionsanlagen einerseits und qualifizierten Arbeitskräften in Millionenhöhe andererseits, die wunderbar nützliche Güter produzieren könnten, aber die man nicht zusammenkommen lässt, weil eben bei uns die Produktionsmittel Privateigentum sind und überhaupt nur in Bewegung gesetzt werden, also auch nur Leute daran gelassen werden und für die Löhne bezahlt wird, wenn es darüber ein rentables, heißt für die Vermehrung des Unternehmensreichtums, taugliches Geschäft ist. Also das waren die Bemerkungen, die ich machen wollte zu dem dritten Punkt meiner Gliederung, nämlich, was heißt das? Krise ist ein zu viel an Kapital. Die eigentümliche Logik des Mangels hierzulande, des Elends. Und da bin ich beim vierten Punkt, nämlich dem, wie bewältigt das Kapital seine Krise? Also unter den Stichworten Krisenkonkurrenz, Vernichtung des kapitalistischen Reichtums, Verschärfung von Ausbeutung und Verelendung.
Bevor du zu Punkt 4 kommst, kannst du nochmal sagen, wie Punkt 2 und 3 zusammenhängen. Ich habe nicht verstanden, wie Punkt 2 und 3 zusammenhängen.
Das war ganz simpel, dass ich gesagt habe, die Finanzkrise, ja, heißt Kreditklemme. Und kaum gibt es zu wenig Kredit in dieser Gesellschaft. Also das Finanzkapital crasht und die Kreditmacht der Banken schwindet. Kredit klemmt. Und dann war mein ganz simpler Schluss oder auch die Feststellung, dann gibt es von allem im produktiven Sektor zu viel. Dann ist auf einen Schlag aus der Akkumulation eine Überakkumulation geworden. Dann ist auf einen Schlag dieser Widerspruch, der die ganze Zeit vorhanden ist, also dieser Widerspruch von rücksichtslose Produktion gegen den Markt, beschränkte Zahlungsfähigkeit. Dieser Widerspruch von alle Methoden zur Steigerung der Profitrate senken sie. Der Widerspruch von der Unternehmenszweck der Steigerung der Profitrate beruht auf der Armut der Massen in Gestalt der gezahlten Löhne und der Leistung, die für sie verlangt wird. Dieser Widerspruch eklatiert auf einen Schlag. Es gibt weniger Kredit und die Produktion wird auf einen Schlag für viele Kapitale unrentabel, unprofitabel. Es stellt sich raus, der größere Kapitalvorschuss, der zunehmend größere, der notwendig ist, um den Gewinn zu erwirtschaften, ist so groß geworden, dass es sich nicht mehr lohnt. Also das war erstmal der Zusammenhang und so stellt sich raus, so kommt zustande dieses Faktum, dass es plötzlich in dieser Gesellschaft von allen Formen des kapitalistischen Reichtums zu viel gibt. Und das muss man auch gar nicht ableiten, das ist ja so. Was ich versucht habe zu erklären ist, das ist eben eine ganz andere Fassung. Also Kinder, wie sagt man da, kinderbuchmäßig oder sowas, kriegt man das immer so mit, ja, jetzt kriegen die Unternehmen irgendwie ihre Kredite nicht mehr. Und wenn sie die nur kriegen, dann würde es doch weitergehen oder sowas. So wird es ja besprochen. Gell? Die Banken sollen doch endlich wieder ihrer Pflicht nachgehen, billige Kredite zu geben oder sowas. Auf was ich hingewiesen habe, ist, dass da ein zu viel an Reichtum zustande kommt, liegt daran an der gegensätzlichen Form, in der der Reichtum die ganze Zeit produziert wurde, wo der Kredit der Hebel dazu war und umgekehrt, wenn der Kredit platzt, stellt sich wirklich sofort raus, dass vieles überakkumuliert ist hierzulande. Und die Überakkumulation, auf das wollte ich hinweisen, das ist nicht irgendeine theoretische Feststellung, sondern das ist die Unternehmen vernichten Reichtum und sagen damit, es ist zu viel gewesen. Also das wäre jetzt nochmal der Versuch gewesen. Ja. Also die Frage war, ist ja für mich auch gut zu wiederholen, dann sehe ich, ob ich es richtig verstanden habe, das war das, es ist nicht einsichtig, warum ich sage, es ist der Kredit schnurrt zusammen, um es mal so auszudrücken, und damit kommt ein zu viel zustande, also stellt sich raus, sondern der Hinweis war oder die Überlegung war, VW kann einfach weniger Autos verkaufen, ja, und macht damit weniger Gewinn. Ja. Ja, machen wir das mal in zwei Abteilungen. Das eine ist, der Kredit wird knapp. Das stellt sich für Unternehmen anders dar, unterschiedlich dar. Manche brauchen ihn zur Fortführung des Geschäfts und kriegen es nicht mehr. Das ist die Einleitung des Bankrotts. Ja, das ist das. Das andere ist, Unternehmen haben mit dem Kredit produziert und stellen fest, ihre profitliche Kalkulation, ein profitlicher Verkauf der Waren auf dem Markt, ist nicht mehr zu haben. Das hat die Seite, jetzt kannst du das nach vielen Seiten betrachten, hat die Seite, ja, die Zahlungsfähigkeit, in dem Fall potenzieller Autokäufer, die ist ja schon eingeschränkt dadurch, dass die Leute verarmt werden und weniger Geld haben. Das war der eine Punkt. Der andere ist aber auch der, wenn die profitlichen Kalkulationen der Unternehmen auf der Anwendung des Kredits beruhen, das ist ja auch immer eine Spekulation auf einen sich ausweitenden Markt. Das ist, wie leicht können Autofirmen den Verkauf ihrer Autos finanzieren? Ja, wie ist es in anderen Bereichen der Wirtschaft, die Nachfrage, dadurch, dass die Produktion, also das Wachstum zustande kommt, gibt es auch die Nachfrage nach den Dingen, also nach den ganzen Gütern. Also heißt das auch umgekehrt, ja, bei dem Fall ist es nicht so, VW verkauft weniger Autos, weil ihm ein Kredit gestrichen wird. Ja, das ist schon richtig. Aber die Spekulation auf einen steigenden Verkauf, auf eine Durchsetzung auf dem Markt, die basiert nun mal darauf, dass sie aufgeht, auch auf der sich ausweitenden Nachfrage aufgrund der Verfügbarkeit von Kredit. So sehe ich das. Also das andere ist aber ja das Auffällige jetzt. Also ich habe auf den Sachverhalt erstmal bezogen, zu sagen, bei anderen Unternehmen, sagen wir mal in Amerika, Chrysler oder sonst was, da ist es wirklich die entscheidende Frage. Kriegen die noch den Kredit oder nicht? Sonst wird dicht gemacht. Also da ist es ja ganz aufwendig. Du hast halt einfach ein Beispiel jetzt genommen von einem Unternehmen, das nicht zu den Verlierern dieser Krisenkonkurrenz gehört, sondern sich halt da behauptet. Also wir können es ja nochmal aufnehmen. Ich mache vielleicht hilft es sogar an dem Punkt nochmal was. Ich will noch den vierten Punkt machen, nämlich wie bewältigt das Kapital seine Krise, und dann kann man das nochmal aufnehmen, wenn das noch offen geblieben ist. Die erste schlichte Feststellung ist, auf die Kontraktion der Märkte, auf das die profitliche Kalkulation geht nicht mehr auf, reagieren die Unternehmen nicht darüber, naja, dann lassen sie halt das Konkurrieren sein, sondern erstmal ganz simpel mit, dann muss ich erst recht profitabler meine Produktion gestalten. Also dann muss ich erst recht die Kosten in der Produktion senken und darüber die Gewinnträchtigkeit meiner Produktion erhöhen. Also dann muss ich erst recht jetzt bei dieser Konkurrenz, die um Vermeidung von Verlusten geht, mich durchsetzen. Und das heißt, einerseits, ich senke unrentable Kosten durch die Brachlegung von Produktionsanlagen und Entlassung von Arbeitskräften. Das ist die eine Seite. Also fast alle Unternehmen überlegen sich, wir müssen bestimmte Abteilungen schließen. Wir müssen Produktion einschränken. Wir müssen Kosten senken durch Schließung von Abteilungen. Brachlegung von Produktionsanlagen und Entlassung von Arbeitskräften, also Ersparnis von Lohnkosten. Und die andere Abteilung ist, diejenigen, die das Glück haben, einen Arbeitsplatz zu behalten, die beglückt das Kapital mit verschärfter Ausbeutung, um den Begriff zu verwenden, ihrer Arbeitskraft. Also da sind ja die Meldungen Legion, jeden Tag nachzulesen, weniger Arbeit für weniger Geld oder mehr Arbeit für das gleiche Geld, mehr Leistung für weniger Lohn und so weiter und so fort. Kurzarbeiten lassen, weniger bezahlen, also allesamt Angriffe auf Lohn und Gesundheit der Beschäftigten, um so die Gleichung von Produktivität und Rentabilität durchzusetzen. Die Logik, die dahinter steckt, ist die, dass die Unternehmen, das Kapital, die Kapitale, ihr Scheitern ihres Wachstums, also ihre Profitrechnungen gehen nicht mehr auf. Die Profitrechnungen auf die Spekulationen auf einen Verkauf wachsender Warenquanta auf dem Markt misslingt. Die machen das Nichtaufgehen ihrer profitlichen Kalkulation, also ihrer Krise, zum Existenzproblem, zur Existenzkrise der Beschäftigten. Die müssen ausbaden, wenn das Kapital an seinem Wachstum scheitert. Das ist erstmal die Logik, die in dem System steckt. Also auch da an der Stelle nochmal eine Bemerkung vor. In Frankfurt gab es vor mittlerweile 3 Wochen eine Demonstration dazu, zur Krise. Und da gab es eine größere, ich glaube in Frankfurt und Berlin war das, und unter dem Tenor, wir zahlen nicht für eure Krise. Also das war der Tenor dieser Demonstration, zu der Gewerkschaften aufgerufen haben, auch linke Organisationen. Was ich jetzt gesagt habe, denke ich, demonstriert, wie blöd die Parole ist. Weil das Kapital hierzulande macht ja seine Krise zur Krise der Beschäftigten, zur Krise der Leute. Das ist ja nicht so, eure Krise ist eure Krise und wir wollen da nicht zur Kasse gebeten werden, sondern Es ist, was ich gerade ausgeführt habe, es ist ja zurzeit zu beobachten, dass das Kapital seine Krise, die profitliche Kalkulation geht nicht mehr auf. Es hat zu viel Kapital akkumuliert, um es wieder profitabel anzuwenden. Das macht es zur Existenzkrise der Beschäftigten. Und deswegen ist es absurd oder auch falsch, sich hinzustellen, am Samstag zu demonstrieren unter dem Motto, das ist eure Krise und wir wollen daran nicht beteiligt werden, und dann die Woche über zu arbeiten oder vielleicht seinen Arbeitsplatz längst schon verloren zu haben und da für die Krise ja zur Arbeit, dass man da hingenommen wird, um diese Kosten auszubaden. Also das ist, deswegen ist das, da hilft nichts, sich hinzustellen, sondern da hilft nur dagegen, man müsste diese Rolle als abhängige Variable, als diejenige, auf deren Kosten, also als Arbeitskraft, diese Krise bewältigt wird, die muss man aufkündigen oder müsste man aufkündigen. Also das Kapital macht seine Krise zur Existenzkrise der arbeitenden Klassen und es bringt die Absurdität hin, dass hierzulande tatsächlich ein zu viel an kapitalistischem Reichtum planmäßig Not und Elend hervorbringt. Das ist wie, als wollten die Unternehmer die Verelendungstheorie von Marx bekräftigen und wahrmachen. Also das meinte ich mit, die Krise bringt die Gegensätze zur Anschauung. Es ist doch wirklich jetzt so, die Bewältigung auf die Krise ist, planmäßig Not und Elend zu produzieren. Und zwar Pauperismus in Gestalt der überflüssig gemachten Arbeiterbevölkerung, 4 Millionen Arbeitslose, und wer länger als ein Jahr bei uns arbeitslos ist, der wird sofort, also wird dann, auf das mit den Hartz-Gesetzen festgelegte soziokulturelle Existenzminimum von 351 Euro gesetzt. Das ist sofort hier, steht an für diejenigen, die arbeitslos werden nach einem Jahr. Also als Pauperismus der Unbeschäftigten, der überflüssig gemachten und als zunehmende Verarmung des beschäftigten Teils der Arbeiterklasse. Also Logik der Krisenkonkurrenz ist Verelendung als Heilmittel für die Realkapitalisten. Als Ausweg aus der Krise verschärfen sie all die Gegensätze, die zur Krise geführt haben. Also mit gesenktem Lohn profithaltige Ware zu produzieren und damit sich auf dem schrumpfenden Markt gegen die Konkurrenten durchzusetzen. Erste Maßnahme. Durch die Verarmung der arbeitenden Bevölkerung, Beschäftigte wie Unbeschäftigte, reduziert andererseits das Kapital drastisch die zahlungsfähige Nachfrage auf dem Markt, also die gesellschaftliche Kaufkraft. Es verschärft, um das nochmal an das zu erinnern, den letzten Grund aller Krisen, die Armut der Massen. Gibt es auch so ein Zitat, ein berühmtes von Marx. Ja, die Krisenbewältigungsmaßnahmen des Leute freisetzen, an Löhnen sparen. Daimler heute kündigt an, gleich wieder 10% die Löhne insgesamt gesenkt, mindestens ihrer Belegschaft. Das reduziert drastisch die Zahlungsfähigkeit der Massen. Die Armut der Massen produziert es. Also so produzieren die Unternehmer mit ihrer Krisenkonkurrenz die Abwärtsspirale.
Ja. Sie haben gesagt, ist sogar auch nicht über Realkapital.
Ja.
Also, diese mangelnde Kaufkraft der Massen, die wir durchlaufende Kosten für Kapital rechnen, die kann nur immer der Grund für die Krise sein. Sondern wenn, dann ist es doch das Kapital, das sich diese Leute nicht mehr leisten will, weil es nur bei der Marken 1 gesagt hat, überakkumuliert hat, weil die Profitrate ist und damit der Anspruch an Verwertung des Vorschusses den Anspruch des Kapitals nicht mehr genügt, weil der nicht so wichtig ist. Da wäre doch die Rede vom letzten Grund der Krise, das wäre die Armut der Massen. Ist doch da, wie man unhaltbar, der letzte Grund der Krise ist, das Kapital selber in seiner
Du kommst nicht umhin, dass die, wie wird denn eine Profitrate produziert?
Durch, das ist die andere Seite, das ist ja
Arbeit, bezahlte Arbeit anzuwenden und gleichzeitig sie im Verhältnis zum angewandten Kapital dauernd zu reduzieren.
Das ist ja damit gemeint, Armut der Massen. Das ist, deswegen ist es falsch, das zu trennen. Deswegen habe ich ja auch darauf hingewiesen, du kannst festhalten und sagen, es ist ein Widerspruch des Wachstums des Kapitals zu sich als der Zweck mit vergrößertem Vorschuss, die Rate des Profits zu steigern, also mehr Gewinn zu machen, produziert die Senkung dieser Rate. Nur, wodurch kommt das denn zustande? Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Da gehört schon dazu, dass produziert wird und wie die Arbeit in diesem System vorkommt, die bezahlte Arbeit, die Arbeitskräfte. Und deswegen ist es, finde ich, falsch, die beiden Seiten gegeneinander auszuspielen. Es ist nur die andere Form, wie der Widerspruch auftritt, als beschränkte Zahlungsfähigkeit der Massen. Es ist ja richtig, wenn man darauf hinweisen will, der ganze Großteil dieser Produktion kann nicht von den Massen gekauft werden. Also wenn man den Widerspruch nur daran festmachen würde, das ist ja richtig. Also die Schiffe, die Flugzeuge, die werden nicht von den Leuten gekauft. Und die Unternehmer verkaufen schon einen Großteil des Reichtums, der hier produziert wird, unter sich und realisieren ihn unter sich. Nur, das Ganze basiert auf der Arbeit der Massen. Ich kann es auch nochmal anders ausdrücken. Man kann den Widerspruch auch so ausdrücken. Das fällt jetzt, also vielleicht ist es für die, die mit der politischen Ökonomie wenig zu tun hatten, jetzt ein bisschen schwierig, aber für die anderen ist es vielleicht nochmal hilfreich. Da würde ich den Widerspruch so ausdrücken. Den Widerspruch von der Profitrate kann ich auch so sagen. Der Reichtum, das Maß des Reichtums in dieser Gesellschaft ist, der Reichtum wird gemessen an der Arbeitszeit. Das Kapital hat die Tendenz, die Arbeitszeit zu reduzieren. Das war das Beispiel, durch die Anwendung der Produktivkraft wird das, was an Arbeit notwendig ist, was an Arbeitszeit aufgewendet wird, an bezahlter Arbeit von einem Unternehmen dauernd reduziert. Und auf der anderen Seite hat das Unternehmen, ist der Reichtum allein gemessen an der Arbeitszeit, das ist Maß des Reichtums und ist Quelle des Reichtums in dieser Gesellschaft. Den Widerspruch nochmal so ausgedrückt. Und da hast du die beiden Seiten. Nämlich du hast die Seite, dass alle Methoden, mit denen das Kapital sein Reichtum steigert, ihn zugleich reduziert. Und auf der Seite derjenigen, die die Arbeit leisten, hast du die Seite, die müssen mit immer weniger Löhnen auskommen. Es wird für sie immer schwerer, ihren Lebensunterhalt zu haben. Also um es mal so auszudrücken.
Das war wahrscheinlich bloß bei 100 Jahren so. Mittlerweile kann ich mir keine Maschine so finden, wo sie das Geld gar keine Produkte brauchen.
Wie bitte?
In Wirklichkeit ist es nicht die Arbeit, die produziert und die Wirtschaft. Ich habe eine Anlage, die ist produziert und schmeißt die Produktion raus. Und es gibt auch eigentlich keine Logik, die diese Form ausbeuten muss. Das kommt ja, das ist ja das.
Kurze Gegenfrage. Das eine ist, wie viel arbeiten, also die Behauptung war ja jetzt einfach, ich male ein falsches Bild der Wirtschaft, weil heutzutage wäre so, eigentlich geht das alles ohne Arbeiter und das meiste und sowas wird von Maschinen geschaffen und so weiter. Ist dir bekannt, sagen wir mal, wie viele Leute bei Daimler arbeiten? Wie viele? 120.000 habe ich heute gelesen. Okay. Wenn es so ist, das ist doch mal der erste Hinweis.
Ich nehme die Sequenz her. Ja. Also wir haben jetzt ein System, ganz oben ist die Wirtschaft oder die Unternehmen, die wir jetzt haben. Das ist jetzt wurscht, das ist ja das Gleiche für mich. Die sind ganz oben hier im Kostenschema. Auf der einen Seite produzieren sie manche Produktion, also die Produkte, die irgendwer kaufen muss. Auf der anderen Seite zahlen sie die Gehälter so, dass überhaupt die Kaufkraft irgendwie zustande kommt. Und irgendwo dazwischen, das ist ja nämlich genau dieser Gegensatz, muss ich das Ganze den Profit für die Unternehmen ausgleichen. Das ist die Unmöglichkeit jetzt irgendwo des Systems. Die Tatsache ist, dass irgendwo in letzter Zeit ich den Eindruck persönlich habe, weil ich selber Maschinenbauer bin, dass ich ein Werk habe und mir ausgezeichnet ein Werk habe und dann eine Administration oben mit 400 Leuten, die einfach auf der Bank sitzen, vor dem Rechner sitzen und gar nichts tun, weil die einfach die Kaufkraft gewährleisten müssen, dass die Wirtschaft produzieren kann.
Mal Rückfrage an dem Punkt. Wie erklärst du dir eigentlich den Gewinn? Weil entweder, das ist ein immanenter, also das haut doch bei dir nicht hin. Nach der einen Seite beschreibst du die Produktion so als, es werden Güter produziert, ja, von einem, na, das sagst du noch.
Genauso erforderlich. Beides wird aber nur von den Unternehmen gewährleistet. Es gibt ja keinen Regulierungsfaktor dazwischen. Jetzt also der Staat zum Beispiel durch die Abwrackprämie ein bisschen da was zuzuschießen, dass sich das Ganze ausgleicht. Aber in Wirklichkeit fängt das Ganze so in einem kleinen
ja.
an. Und deswegen müssen sie die Leute beschäftigen, um wieder die Kraft zu haben.
Ich glaube, das ist einfach. Dein Bild ist weltfremd, und zwar in folgender Weise. Nach der einen Seite beschreibst du das Unternehmen ungefähr so, es werden Güter produziert von einem Unternehmen und die müssen auch verkauft werden. Damit sie verkauft werden können, gibt man den Leuten ein Einkommen, damit sie diese Güter kaufen können. Ja? Wenn das so wäre, ja? Wenn das so wäre, dann fragt sich erstmal, warum gibt es überhaupt unverkäufliche Güter? Das wäre mal der eine Punkt. Ja, wenn das so ist, dass auf der einen Seite werden Güter produziert, auf der anderen Seite kriegen die Leute das Geld, damit sie die Güter kaufen könnten, wo gäbe es da ein Problem mit dem Verkauf der Güter? Oder umgekehrt, wenn das so wäre, wo soll denn da der Gewinn herkommen? Des Unternehmens. Der beruht noch immer darauf, dass das, was an Löhnen gezahlt wird und als was die bezahlten Arbeiter an geldwertem Reichtum produzieren, zwei Paar Stiefel sind. Dass das mehr ist, was sie an geldwertem Reichtum produzieren. Sonst geht doch die ganze Berechnung nicht auf. Und du merkst, nur noch eine letzte Bemerkung an dem Punkt. Warum ist es denn so, wenn wir bei unserem Thema sind mit der Krise, dass jetzt an den Löhnen so gedreht wird? Dass zum Beispiel Daimler jetzt beschlossen hat, bei der Hochfahrt von Frankfurt hierher gelesen, die Löhne um so und so viel zu kürzen, um darüber die Profitrechnung wieder in Gang zu setzen. Weil zurzeit macht ja Daimler Verlust.
Gut, das ist natürlich ein momentaner Zustand der Krise. Wenn wir jetzt 10 Jahre zurückschauen, ist mein Modell natürlich richtiger, gell? Das ist natürlich eine Entwicklung, die auf und ab geht. Also in Wirklichkeit ist ja die Kaufkraft die erforderlich für die Wirtschaft. Sag nicht, dass es stimmt. Ich sage, dass es doch kein Gegensatz sei. Das ist doch absolut offensichtlich. Es ist natürlich ein Widerspruch da. Los.
Wenn ich sage, es ist bei euch, dass es stimmt, dann ist das mal
alles. Ich meine, dass hier ein Faktor nicht berücksichtigt wird, und zwar, dass die Produktivität heutzutage nicht unmittelbar von der Anzahl der Beschäftigten abhängt.
Das war so. Ich glaube, mit der Sache aufmerksam machen. Du hast erzählt, der Markt beschränkt sich auf. Das ist eine Absurdität dieses Systems. Es entwickelt die Produktivkraft der Arbeit in einem Ausmaß, dass, da hat der Marx schon vor 150 Jahren so Leute staunen, sich eigentlich die Mühe und das Geschick des Arbeiters, der macht mit seiner Hände Arbeit ein Eigentum, das ihm gehört, das verkauft man dann auch noch meistens, sich eigentlich auskürzt.
dass schon der Markt hat gewusst, die Arbeit reduziert sich Platz auf so etwas wie die Überwachung eines Produktionsprozesses, der weitgehend automatisiert abläuft. Es wird dann die Potenz der Arbeit in der Weise entwickelt, dass eigentlich Reichtum in Form von frei verfügbarer Zeit und frei verfügbaren Gütern eigentlich gar kein großes Problem mehr wäre, wenn man beides verteilen würde, die Arbeitszeit und die Freizeit. Die Absurdität dieses Systems liegt darin, dass es trotz dieser Geschichte, obwohl es die Arbeit eigentlich tendenziell rauskommt, den ganzen Reichtum, den es schafft, immer noch als Eigentum definiert, das ist die Grundlage, von dem, wo er sagt, wo er kommt, denn sonst wäre er gedient. Gelingt es die entscheidende Form des Eigentums? Und dass die Schaffung des Eigentums mit der Schaffung der Güter, auf denen dieser Eigentumstitel lastet, in einem gewissen Spannungsverhältnis stehen. Und zu diesem Spannungsverhältnis gehört das mit dazu, ja, wenn das so wäre, wie du es andeutest, die produzieren eigentlich ohne Leute und dann verschenken sie, was damit sie dann auch kaufen können, dann muss man wirklich sagen, das stellt sich auch ziemlich an, wie den verschenken.
Das ist richtig, das ist absolut korrekt. Das könnte eigentlich jetzt der Zustand schon sein, aber das ist sehen, die Beiderseitigkeit ist die vor 50 Jahren anders da, wo die soziale Marktwirtschaft entstanden ist. Das sind ja aber so schon Gedanken, wo die Welt nicht bewegen, dass irgendwie hier über irgendwelche Arbeiterklassen gesprochen wird, die eigentlich in dieser Form dann nicht existieren, wie vor Jahren oder Maßnahmen. Sogar die Lebensqualität allgemein angespielt. Das kann man jetzt im Vertrag mal feststellen, sagen, wir haben die ganze Zeit URL produziert und jetzt sagen wir, wir haben Schweine hier und sind da jetzt auf Platz 4 oder keine Ahnung.
Also irgendwie kommt mir das, also jetzt muss ich. Kommt mir das schon ein bisschen absurd vor, dein Bild. Also mit dem, da müsstest du schon mal sagen, wo ich daneben liege an dem Punkt. Ich habe die ganze Zeit beschrieben, wie in dieser Sorte, im letzten Punkt Krisenkonkurrenz, die Leute zur Kasse gebeten werden, um es mal so auszudrücken. Und dann sagst du dagegen, da kann man doch gar nicht davon reden. Heute tut sich doch die Arbeit irgendwie von selbst, nämlich in Gestalt der Maschinen. Darauf weise ich hin, das ist so absurd, weil auf der einen Seite die großen Unternehmen haben Belegschaften in Hunderttausendergröße und zweitens, was passiert, ist genau dieser Punkt, dass gesagt wird, das, was an Löhnen zurzeit gezahlt wird, ist untragbar und die Leistung, die gebracht wird, muss gesteigert werden. Und wenn man das nicht als Verelendung bezeichnet, weiß ich auch nicht, was das sonst sein soll. Hast du dich mal damit beschäftigt, dass die Leute, die entlassen werden zum Beispiel, nach einem Jahr auf 351 Euro sind? Und dann zu sagen, wo kann man da Verelendung reden? Das ist der Regelsatz bei... Naja, das ist ja sehr beruhigend. Also das ist ja... Na gut, auf der Ebene können wir da uns schlecht unterhalten. Wenn man sagt, von 351 Euro kann man wunderbar leben, weil man hat noch Ersparnisse und die werden erst aufgebraucht und du darauf hinweist, du hast davon auch gelebt. Mir wäre es zu wenig, also das muss ich wirklich sagen. Und für die meisten Leute, die leiden drunter, wenn man sagt, man kann damit von leben, naja gut, da können wir aufhören, uns zu unterhalten an dem.
Das ist ja gar nicht der Punkt. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt eine Wirtschaftskrise, die jetzt wirklich entstanden ist von mir aus. Aber was davor war, war eine jahrelange Entwicklung, die ich jetzt nicht unbedingt behaupten würde, die jetzt wirklich auch Helden produziert hat in diesen, keine Ahnung, 50 Jahren oder so. Das ist jetzt vielleicht eine Konsequenz.
Also, ja, ja, ja.
Ich bin mal froh, dass ich auf diesen produktiver das Kapital. Auch das gehört nämlich dazu, nicht einfach mehr Masse, sondern Masse für Produktionsmittel, die sind effektiver als die von gestern. Die produktiveren dequalifizieren die Produktionsmittel von gestern zur Ausschussware, die kannst du nicht schmeißen, weil du damit keinen Gewinn mehr erwirtschaften kannst. Also, mehr Kapital heißt nicht bloß einfach dann entsprechend mehr Gewinn, sondern wird getätigt für überproportionale. Für einen Gewinn, der sich auch dann auf der Wirtschaft mit dem Scheiß nicht billiger verkauft, weil damit du solides mehr sein kannst, deine Konkurrenz nachfragen. Da wird das Kapital tatsächlich behandelt als Quelle des Gewinns und seine Steigerung als Quelle der Steigerung auf der Profitmarge. Für den, der es dann macht, bewahrheitet sich dieser Verbrauch. Das hat der Rektor der Tage gegeben. Für den, der es macht und es dann genug so treibt, ist dann auch die Konkurrenten nachzuziehen. Oder wie es in seinem besonders produktiven Sektor Konkurrenz von sonst wo ja einstreut. Ist dann beispielsweise die Vermarktung von Handys, die da so lohnen, der weiß, dass 35 Firmen auch noch reinströmen in den Markt. Und sie wechseln dann die Konkurrenz machen und mit der Konkurrenz den Vorteil der höheren Profitrate wieder zunichte machen. Da stellt sich der gegenteilige Effekt heraus. Mehr Kapitalaufwand steigert die Profitrate nur vorübergehend. Insgesamt, wenn sich Dienste dann in der Gesellschaft mehr Kapital betätigen, jetzt an einem Sektor exemplifiziert, sinkt die Profitrate. Der Fortschritt des Kapitals liegt ja auch an dem Kapital für eine höhere Profitrate, an den Haken, den der Eckert erläutert hat. So, wo steckt denn jetzt dieser Haken im Kapital selbst? Für das Kapital für sich genommen. Gilt doch, die Maschinerie ist produktiver, ja, wenn es an der produktiveren Maschinerie liegt, das Gewinn zustande kommt. Ja, warum denn dann nicht? Warum dann nicht, in dem Maße, wie man mehr Kapital reinbaut, auch steigende Profitrate? Da kommt der Marx auf eine Idee und sagt, der vermehrte Aufwand an Kapital, der hat zwei ganz verschiedene Gesichter. Es ist ein Unterschied, denke ich, in der Art der Verwendung und im Resultat. Ob ein Unternehmen Kapital aufwendet, um die produktiven Kräfte der Arbeit zu steigern, so als würden die ihm gehören. Und soweit Maschinerie ist, gehören sie ja auch. Soweit ist die Intelligenz von Ingenieuren, gehören sie ja auch. Da über die produktiven Kräfte zu kommen, neue Maschinerie und sonst was alles anzunehmen. Das ist eine Sache. Das Mittel, wo nicht das Kapital die Produktivität steigert. Es gibt eine zweite Verwendung des Kapitals daneben. Das ist das Einkaufen der Leute, die die Arbeit an dieser Maschinerie verrichten. Das ist die Arbeit deren Produktivität steigert. Und jetzt ist der Reiz zu beobachten. Die Vermehrung des Kapitals zwecks Steigerung der Effektivität des Kapitals, der Steigerung der Produktivität, die ist vollständig und überproportional. Und das, was den Kapital selbst gehört, in seine Produktionsdienste, in deren Produktivität, die wird da, wird laufend mehr reingetragen. In das, was ausgegeben wird für Arbeitskräfte, für die Arbeit, die so produktiv gemacht wird. Das sind auch. Es sind also bei der Steigerung der Produktivkraft des Kapitals zwei unterschiedliche Verwendungsweisen zu beobachten. Und wenn sich dann bitte herausstellt, das, was die Wirkung der Produktivkraft der Arbeit gibt, das wächst, das, was in die Bezahlung der Arbeit fließt, das sinkt in der Tendenz. Und in der Tendenz sinkt dadurch die Profitrate. Dann geht dem Arzt ein Licht auf. Dann sagt man nämlich, Mensch, dann müsste ja das, was an Gewinn zustande kommt, gar nicht an der Produktivkraft der Arbeit als Gewinn, also mehr Versagen, die sind durch die Produktivkraft der Arbeit zustande gekommen. Aber das, was an Gewinn zustande kommt, das kann dann ja gar nicht der schon noch ziemlich klar. Er hat gesagt, das ist denn eigentlich Eigentum, das mit Geld fordern soll. Eigentum ist doch nicht eine Sache, sondern Eigentum ist doch das Rechtsverhältnis von Menschen zu der Sache. Eigentum ist doch das, was ein Mensch, wenn er den Gebet oder sonst den er sich betätigt und sich im Gegenteil gesagt, ein Schwert aber Freiheit schafft, also objektiv Zufälle in ihrem Leben und sich betätigt zu haben. Das ist doch der eigentliche Begriff des Eigentums. Das, was einer sich schafft und sich rechtmäßigerweise zum Verschaffen macht, das ist Eigentum. Und nicht das, wo eigentlich nur Sachen, Maschinen, wo sich hinwurschteln und neue Objekte schaffen. Insofern, der Effekt, den ich hier versucht habe, an der Profitphase zu erklären, wie teilt sich denn das vermehrte Kapital, das eine Firma aufwendet, auf? Wie unterscheidet sich denn mit den Verwendungsfreien, in Sachen Maschinerie und in Sachen Leute? Und liegt nicht darin das Geheimnis der sinkenden Tendenz der Profitphase, obwohl das immer mehr Kapital aufgewandt worden ist? Der Haken, an dem der Ecker vorhin erklärt hat, das ist derselbe, wie der, den du in Erinnerung bringen willst, da die Leute werden doch von dem, was sie da produzieren, in steigendem Maße ausgeschlossen. Die Politik hat ihre Arbeit aufgrund des vergrößerten Kapitalanlasses steigt. Die Sachen, die sie produzieren, das werden immer mehr. Aber das, was sie kriegen, bedeutet steigenden Ausschluss von der größeren Masse von Zeug, das da produziert. Das ist das Prinzip der Armut. Also das ist ganz sachliche und sehr wertvoll, so wie man 50 Euro ausgedrückt für Prinzip des Gegensatzes zwischen Steigerung des Reichtums der Gesellschaft und steigendem Ausschluss derer, die die Arbeit von sich zusammen.
Ja, ja. Ja, ja. Wir können ja jetzt auch gucken, weil ich habe nur noch ein paar Bemerkungen dann zum Abschluss und von daher, wenn es jetzt unmittelbar dazu noch was gibt, können wir das auch direkt thematisieren. Also mir fiel nur noch ein, wenn du schon erwähnt hast, du bist Maschinenbauer oder so. Auch als Maschinenbauer kam einem noch der Widerspruch einfallen. Da wollte ich nur noch mal das, was der Konrad hat, an einer Stelle illustrieren. Auch vielleicht noch mal auf Hinweis auf den Marx, der in den Vorarbeiten zum Kapital Folgendes festgestellt hat. Der hat eben festgestellt oder da gesagt, es wächst in dieser Gesellschaft das fixe Kapital. Also dieser Bestandteil, der in Maschinerie und sonst was existiert. Worauf du dich bezogen hast und hast gesagt, naja, wenn ich mir das angucke, in Bezug auf die Produktion, wo früher vielleicht 100 Leute werkeln mussten, macht es heute einer. Ja? Und hast daraus geschlossen, naja, dann eigentlich muss gar keiner mehr arbeiten. Wenn man das rationell nimmt, dieses Ding, dann könnte man sagen, ja, eigentlich müsste in dieser Gesellschaft sehr wenig gearbeitet werden. Ja? Weil es ist ja tatsächlich so, dass der Wirkungsgrad dieser Arbeit, wenn das fixe Kapital so wächst, gesteigert ist. Also es ist eigentlich ein Ausdruck der ungeheuer gestiegenen Produktivkraft der Arbeit. Nur, was auf das... Und da frage ich, habe ich gesagt, das ist irgendwie weltfremd. Es ist halt so, hierzulande dient das der Effektivierung der Arbeit. Das heißt, es ist gar nicht der Punkt, dann kann jeder weniger arbeiten, sondern die Ersparnis an Arbeit stellt sich hierzulande dar in zwei Formen. Nämlich ein Teil muss wirklich nicht mehr arbeiten, hat aber auch dann kein Einkommen. Und das kannst du auch nicht leugnen, 4 Millionen Arbeitslose, steigender Sockel hierzulande. Die andere Seite ist, und die beschäftigt sind, arbeiten überhaupt nicht weniger, sondern eher mehr. Das ist die Wirkung, die es bei uns gibt. Und das hat nichts damit zu tun, jetzt merkst du das Bild von, naja, da wird was produziert und dann kriegen sie einen Lohn, damit sie das Produzierte auch kaufen können, hat halt absolut nichts damit zu tun, wie es hierzulande zugeht in einer Fabrik.
Also das vielleicht nochmal als Bemerkung dazu. Ich war eigentlich, vielleicht mache ich es noch fertig, dann kann man noch sehen, was es noch an Punkten gibt. Ich hatte gesagt, Krisenkonkurrenz, Verelendung als Heilmittel für die Unternehmer. Und war eigentlich bei dem Punkt zu sagen, so produzieren die Unternehmer mit ihrer Krisenkonkurrenz die Abwärtsspirale, die alle Branchen zunehmend erfasst. Auf den schrumpfenden Markt reagieren sie mit Kostensenkungen in der Produktion, sprich Verarmung, das lässt den Markt erst recht sinken und so weiter und so fort. Und das geht dann so weiter, bis genug Kapital vernichtet ist, genug Verelendung geschaffen, genug Konkurrenten aus dem Markt ausgeschieden sind, die Löhne genügend gesenkt sind, die Leistung genügend gesteigert ist, dass irgendwann das Produzieren wieder gewinnträchtig wird. Das ist die Logik dieser Krisenkonkurrenz. Das ist von mir aus nochmal ausgedrückt, was in diesen langen Zitaten, die will ich nicht im Einzelnen durchgehen, unter Abwicklung der Krise auf dem Zettel steht. Und dann kommt der ganze absurde Kreislauf wieder in Gang, auf verminderter Grundlage zunächst, bis zur nächsten Überakkumulation und Krise. Jedenfalls eben solange die abhängige Variable da mitmacht. Also das wäre das Fazit. Und als Zusammenfassung vielleicht nochmal die Erinnerung daran, drei Sätze zu dem, was ich da unter dem Titel Krise der Realwirtschaft dargestellt habe. Das erste war, beiden Abteilungen geht es um das Gleiche. Aus dem vorgeschossenen Geldvermögen ein vergrößertes zu machen. Die ganze Warenproduktion, Realwirtschaft, hat nicht nur denselben Zweck wie der Finanzsektor mit seiner Spekulation, sondern sie beruht und ihr Erfolg auf dessen Erfolg, dem erfolgreichen Kreditgeschäft der Banken. Und damit als Fazit die Herrschaft des Geldes, des fremden Eigentums übers Produzieren und Konsumieren. Monopolisiert und instrumentalisiert. Die Quellen des materiellen Reichtums, über die ich geredet habe, Produktivkräfte und Arbeitskräfte, für sein Wachstum und opfert diesen Reichtum genauso, wenn er für die Macht und die Vermehrung des Geldes nicht mehr taugt. Fazit, Schluss von meiner Seite. Applaus